Liebe Gemeinde, ich möchte mit euch heute eine Passage in der Bibel lesen. Ihr habt eure Bibel mitgebracht, ob in Deutsch oder Englisch oder in Russisch oder in irgendeiner Übersetzung. Es geht diesmal um ein Thema, da soll Jesus im Mittelpunkt stehen, und zwar die Gegenwart des zukünftigen Herrn Jesus. Oder man könnte auch sagen, die Zukunft des Gekommenen. Und dazu lesen wir bei dem Apostel Petrus in seinen zwei Briefen. Die finden wir ziemlich weit hinten im Neuen Testament. Und wir fangen gleich mit dem zweiten Brief an, aber wir wechseln dann auch mal hin und her, weil wir ein bisschen mehr von Petrus erfahren wollen. 2. Petrus Kapitel 1, bei mir ist das Seite 262 in der Lutherbibel von 1984. 2. Petrus Kapitel 1. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, die mit uns denselben teuren Glauben empfangen haben, durch die Gerechtigkeit, die unser Gott gibt, und der Heiland Jesus Christus. Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die teuren und allergrößten Verheißungen geschenkt, damit ihr dadurch Anteil bekommt an der göttlichen Natur, die ihr entronnen seid der verderblichen Begierde in der Welt. Und dann gehen wir zu Vers 10. Da heißt es, darum, liebe Brüder, in Klammern, und Schwestern, bemüht euch desto mehr, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr dies tut, werdet ihr nicht straucheln. Und so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Darum will ich es nicht lassen, euch allezeit daran zu erinnern, obwohl ihr es wisst, und gestärkt seid in der Wahrheit, die unter euch ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu erwecken und zu erinnern, denn ich weiß, dass ich meine Hütte bald verlassen muss, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus eröffnet hat. Hier in Vers 12 haben wir einen Ausdruck, der in dieser Version der Lutherbibel lautet, ihr seid gestärkt in der Wahrheit, die unter euch ist. Hat jemand noch eine andere Bibelübersetzung? Wie heißt es da? Oder eine alte Lutherübersetzung von 1912 noch? Zum Glück nicht. Ja, der letzte Ausdruck in Vers 12, ja? Gestärkt in der Wahrheit, die unter euch ist. Da hieß es früher in der alten Luther-Version. Na, ihr alten Adventisten, kennt ihr nicht den Begriff von der gegenwärtigen Wahrheit? Wieder vergessen. Dann will ich heute mal eine Predigt über die gegenwärtige Wahrheit halten. Die Erinnerungen des Petrus an seine früheren Erfahrungen mit Jesus, die reichen nun über 30 Jahre zurück. Wenn du dich erinnern willst, wir schreiben jetzt das Jahr 2013, über 30 Jahre zurück, da landen wir mal im Jahre 1980, 79, 80, 81. Aber da lebtest du doch auch schon, nicht wahr? Noch nicht? Ah, oh, so jung ist die noch. Ich kann mich noch gut erinnern an 1980, besonders an 1981. Wenn der Petrus sich aber über 30 Jahre zurück erinnert an Jesus, über welche Erfahrung, die so lange zurückliegt, hat er sich wohl am meisten gern erinnert? Du winkst so schön, weißt du's? War ein kleines Mädchen, das kann sich nicht 30 Jahre zurückerinnern. Aber der Petrus, woran hat er sich am liebsten erinnert? Was war das Schönste in seinem Leben, 30 Jahre zurück mit Jesus? Ach, das ist so allgemein. Ein ganz konkretes, großartiges, schönes Erlebnis. Das lag, ja, auch so an die 30 Jahre zurück, aber noch darüber hinaus, 30 mehr. Nein, das meine ich nicht. Kommst du drauf, Jola?
Auf Englisch.
Tell it me in English.
Peter, you are my rock and on this rock I shall build the church.
No, that's not what I mean. That's not the best experience. Bitte.
Dass er dreimal verratet hat, Jesus Christus.
Und das soll ein schönes Erlebnis sein, wo er sich gerne daran erinnert. Ja, du bist mir so ein Petrus, du. So ein Temperament. Wir brauchen nur zu lesen, dann kommt es, bitte. Du bist da angekommen, wo ich hin wollte. Wunderbar. Ja, das war, und der Markus, wenn er davon berichtet, sagt er ja auch, nach 6 Tagen nahm er diese 3 Jünger mit sich auf den Berg. Wir nennen das ganz kurz den Berg der Verklärung. Ihr kennt die Geschichte. Ich setze heute viel voraus. Nach 6 Tagen folgt nach meiner Meinung der 7. Tag. Das muss wohl ein ganz, ganz besonderes Sabbaterlebnis gewesen sein. Er erlebt, und die beiden anderen, Jakobus und Johannes doch auch, wie Jesus mit mal eine ganz herrliche Lichtgestalt wird. Matthäus 17, kannst du auch lesen. Und es kommt 3-mal vor, also Matthäus, Markus und Lukas, die bezeugen das alle. Damals hat der Petrus in seiner euphorischen Begeisterung natürlich gleich einen genialen Vorschlag gemacht. Wir verlassen die Gemeinde mit den anderen 9 Jüngern, die stinken mir. Hier ist es so herrlich. Hier bauen wir uns Zelte auf und bleiben hier und dann machen wir Heiligenverehrung. Ja, Mose und Elia sind nämlich auch da und die werden wir jetzt mal ausfragen, wie das denn wirklich alles war. Natürlich, wenn man so in frommer Begeisterung da so ein frommen Unsinn redet, dann sieht man auch gleich, wenn man weiterliest in der Geschichte, dass Jesus immer sehr für die Ernüchterung ist. Er sagt, schön und gut, aber wir gehen hinterher wieder hinunter. Und unten im Tal wurden sie dann empfangen von einem so großen Kontrast, dass sie ins Reich der Finsternis stiegen. Aber jetzt sind sie noch so auf dem Berg. Und ich glaube, mit dem Dichter Goethe wollte der Petrus am besten sagen, wie es da in dem Faust-Zitat heißt, verweile doch, du bist so schön, möchte ich zum Augenblicke sagen, dann magst du mich mit Fesseln schlagen. Das war seine Meinung, die musste korrigiert werden. Aber durch das Miterleben der Verklärung Jesu begleitet den Petrus seitdem ständig die Gegenwart eines Jesus, den er aus der Vergangenheit vor über 30 Jahren in der Erinnerung behält, mit dem er aber durch die Teilhabe an der Verklärung eine Zeit später auch Teilhaber wurde an der zukünftigen Herrlichkeit. Das versteht er aber erst richtig, seitdem er und die anderen Jünger miterleben mussten, wie tragisch und wie unbegreiflich das Kreuzereignis mit dem Versöhnungstod Jesu ist. Das Kreuzgeschehen wurde für ihn und die anderen Jünger zur Teilhabe an dem Versöhnungsopfer. Und diese Teilhabe ist ja mehr als eine Vorstufe. Sie ist schon ein Vorwegereignis. Wir nennen das in der Theologie auch zusammenfassend mit dem Ausdruck Christusereignis. Sein ganzes Leben der Erniedrigung mit den Jüngern, die 3 Jahre, das Erlebnis der Kreuzigung, der Auferstehung und der Himmelfahrt. Das ist ein Vorwegereignis der zukünftigen Herrlichkeit. Und das nennt Petrus hier in 2. Petrus 1, Vers 4, Anteil bekommen an der göttlichen Natur. Diesen Anteil an der göttlichen Natur hast du auch bekommen, indem du Jesus im Glauben angenommen hast. Und du bist damit auch entronnen der verderblichen Begierde in der Welt. So heißt es ja hier in Vers 4. Das gilt auch für dich. Und seitdem richtet sich unsere Begierde jedoch auf die zukünftige Herrlichkeit. Ich will sagen, das macht die Adventhoffnung aus. Und von dieser Adventhoffnung bezeugt der Petrus noch mehr, wenn wir nämlich weiterlesen, 2. Petrus 1 ab Vers 16. Denn wir sind nicht aus geklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. In seinem ersten Brief, wenn wir noch einmal zurückblättern, da schreibt er im 2. Kapitel in Vers 21 Folgendes über diesen herrlichen Jesus. 1. Petrus, 2. Kapitel ab Vers 21. Denn dazu seid ihr berufen, da auch Christus gelitten hat für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußtapfen. Er, der keine Sünde getan hat und in dessen Mund sich kein Betrug fand, der nicht widerschmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet, der unsere Sünde selbst hinaufgetragen hat an seinem Leibe auf das Holz, damit wir, der Sünde abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden, denn ihr wart wie irrende Schafe. Aber ihr seid nun bekehrt zu dem Hirten und Bischof eurer Seelen. So betrachten wir tief beeindruckt das vorbildliche Leben Jesu und folgen seinen Fußtapfen. Ich freue mich besonders deshalb über den Sommer, weil ich dann nicht raus muss so früh und auf dem Gehweg den Schnee fegen muss. Wer Hausbesitzer ist, hat die Pflicht gesetzlich auferlegt bekommen. Im Sommer brauche ich das nicht. Aber wenn da mal Schnee liegt, muss ich raus. Ich kann auch früh aufstehen. Aber es gibt immer schon mal einen Menschen, der ist noch früher als ich. Und er hat dann seine Fußtapfen hinterlassen. Ich denke, jeder von euch hat auch schon mal diese Erfahrung machen wollen und müssen, in den Fußtapfen eines anderen zu folgen. Das ist sicherer, wenn man sich genau dran hält, dann ist es nicht so beschwerlich. Nicht daneben treten, ach, ich kann meine eigenen Fußtapfen machen, sondern am besten in die Fußtapfen des Vorbildes und des Vorgängers. Das erinnert mich natürlich auch wieder an eine eigene Erfahrung, die liegt auch bestimmt mehr als 30 Jahre zurück, nämlich mehr als 50 Jahre. Als Buchevangelist hatte ich die Aufgabe, einen Sommer lang in Schottland als Buchevangelist dort Bücher anzubieten und zu verkaufen. Mit dem Titel Footprints of Jesus. You ever knew them? I don't think so. Fußtapfen Jesu. In den Fußspuren Jesu. Das war eine sehr interessante Aufgabe dort. Mit dem Fahrrad dort über Land zu fahren, zu den einzelnen Gehöften. Schotten sind, die Bauern dort sind zumeist Schafzüchter. Aber ein ziemlich frommes Volk. Die haben oft Bücher gekauft. Und zwar hatte ich die hinten im Karton, habe ich meistens gleich dort lassen können, habe bares Geld dafür eingenommen und konnte dann wieder mein Studium im nächsten Semester damit beginnen. In den Fußtapfen Jesu. Das ist das Glaubensabenteuer in der Nachfolge Jesu. Der spannende Weg führt bis zum Hügel Golgatha. Und erschüttert verfolgen wir das Kreuzgeschehen. Überwältigt vor Freude hören wir dem auferstandenen Jesus zu, wie er seinen Dienst nach seiner Himmelfahrt als Mittler, als Fürsprecher und hoher Priester für alle seine Nachfolger diesen Dienst versehen wird. Allen Ernstes erhebt Petrus alle Nachfolger Jesu. In 1. Petrus 2, Vers 9 zur Priesterwürde. Das ist ungeheuerlich. Für jeden gläubigen und treuen Juden ist das ungeheuerlich. Nicht einmal Jesus selbst hat zu seinen Lebenszeiten den Dienst eines Priesters versucht zu verrichten. Wenn er gepredigt hat im Tempel, war das immer in den Vorhöfen. Niemals im Bereich des Heiligen, wo nur Priester Zugang hatten. Seitdem er jedoch in den Himmel aufgefahren ist und im himmlischen Heiligtum die würdigen Kleider eines hohen Priesters angezogen hat, versieht er dort vor dem Altar und vor dem Gesetz in dieser Bundeslade seinen Dienst als Mittler. Und er trägt dich mit Namen, auf der Schulter geschrieben, auf dem Brustschild nochmal eingraviert, direkt vor den heiligen Gott und spricht dich frei, sodass du nicht mehr sagen kannst, ich habe noch Begierde auf die Lüste in dieser Welt. Brauche ich nicht mehr. Ein wunderbarer Dienst. Und dabei hält er seine am Kreuz erworbenen Verdienste hoch und macht sie geltend. So haben wir alle im Glauben Anteil an der Herrlichkeit des erhöhten Christus und so direkten Zugang bis zum Thron. Und das ist nicht der Thron der Herrlichkeit. Noch nicht. Es ist der Thron der Gnade. Durch die Kraft der Auferstehung Jesu kannst du im Glauben direkt diesen Zugang haben, sogar genießen. Der Vorgeschmack des Himmels ist zwar eine unvergessliche Wahrheit, die bleibt, aber sie wird zur alten Wahrheit und in der Gegenwart ist sie eben eine sehr schöne Erinnerung. Unser Verlangen jedoch geht nach einer gegenwärtigen Wahrheit. Und hier nach 2. Petrus 1, wie wir gelesen hatten, Vers 12, stärkt uns die gegenwärtige Wahrheit, weil sie unter uns ist. Ich verkündige euch, wie schon vorhin angezeigt, gegenwärtige Wahrheit. Die alte Wahrheit von Jesus kennt ihr bereits. Viele von uns hier kennen sie schon lange, jahrzehntelang. Die einzige Wahrheit, die uns rettet, die Wahrheit, wie sie in Jesus ist. Und es ist auch die Wahrheit, die uns eint. In dem Buch Bilder vom Reich Gottes auf Seite 107 fand ich diese schöne Leseperle. Jedes Zeitalter erlebt eine neue Entwicklungsstufe der Wahrheit. Und für jede Generation gibt es eine Botschaft von Gott. Die alten Wahrheiten bleiben dabei ausnahmslos wichtig. Ein neuer Wahrheitspunkt ist ja von den Altbekannten nicht unabhängig, sondern ergänzt sie vielmehr. Und eine ganz wichtige Ergänzung und erhellende Ergänzung folgt nun in 2. Petrus 1, Vers 19. In den meisten unserer Bibeln ist dieser Vers 19 schön fett gedruckt und lautet: Umso fester haben wir das prophetische Wort. Und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet, als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in den Wolken des Himmels. Habe ich verkehrt gelesen? Ah, ihr korrigiert mich. Es zeigt, ihr seid ganz wach dabei. Aber willst du ganz ehrlich sein? Ich muss auch ehrlich etwas bekennen. Jahrzehntelang habe ich diesen Text immer so eigentlich verstanden. Das stand schon immer da. Bis der Morgenstern aufgehe, der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Da habe ich mir vorgestellt, das ist dann, wenn Jesus wiederkommt. Das ist so herrlich. Ich bin ja nun in einer gläubigen Adventistenfamilie aufgewachsen mit der Adventhoffnung. Und ich kann mich an einen schönen Sommerabend erinnern, das war so ein schönes Bild am Himmel. Die Sonne hinter den Wolken, also gegen Abend schon, und die strahlt da so allein heraus. Und was ich so gehört hatte an Bibelerklärungen von meinen Eltern, besonders von meiner Mutter, da habe ich gedacht, ja, wunderbar, jetzt kommt der Herr Jesus wieder. So herrlich muss das sein. Ein Kindheitserlebnis. Und das ist schon über 70 Jahre alt. Immer noch lebendig in mir drin. So habe ich diesen Text verstanden. Jetzt kommt eine Ergänzung. Eine gegenwärtige Wahrheit. Für die Fußtapfen-Nachfolger ist das Studium der biblischen Prophezeiung von wesentlicher Bedeutung. Und das ist auch hier in dieser Gemeinde in den vergangenen Jahren reichlich durchgeführt worden. Und damit müssen wir ja auch vertraut sein. Bei fortgesetzter Übung erhalten wir im Laufe der Zeit zunehmendes Licht, welches genau das gleiche Licht ist, welches Petrus auf dem Verklärungsberg und seine anderen beiden Jüngergenossen wahrnahm. Dabei tritt die Ewigkeit hinein in die Zeit, in die begrenzte Zeit von uns Menschen. Die Wichtigkeit des Zeitfaktors entnimmt Petrus den biblischen Propheten. Wieder zurückgeblättert im ersten Kapitel, 1. Petrus, wie hieß es da in Vers 10 und 11? Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die von der Gnade geweissagt haben, die für euch bestimmt ist, und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutete, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten, und die Herrlichkeit danach. Es ist der Geist Christi, der damals schon die Propheten motivierte, den Zeitfaktor für das Heilshandeln des himmlischen hohen Priesters zu erforschen. Und das macht der Petrus. Und darin liegt Erleuchtung, die bis in einen dunklen Ort hinein leuchtet. Wie sagt er dann? In 2. Petrus 1,19, bis der Tag anbreche. Das ist eine Zeitangabe, der Tag. Eine Zeitangabe, die von Petrus aus gesehen natürlich in der Zukunft liegt. Und da dürfen wir uns doch fragen, meint er mit der Zukunft unsere Gegenwart etwa? Aber jetzt müssen wir Acht geben. Dieser Tag ist noch nicht identisch mit dem Kommen des Tages Gottes. Das ist ein Ausdruck, den der Petrus im dritten Kapitel gebraucht, 2. Petrus 3. Da gebraucht er in Vers 12 diesen Ausdruck: Die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir warten aber darauf, auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Hier ist es klar erkennbar. Hier spricht Petrus von dem zweiten Advent Jesu, von seiner Wiederkunft in Herrlichkeit, aber auch mit solch einer Gewalt, dass die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Das ist auch eine super Katastrophe. Wenn die himmlische Lichtfülle die irdischen Elemente vor Hitze zum Zerschmelzen bringen soll, das ist nicht die Zeit, von der er im ersten Kapitel vom Morgenstern spricht. Da sagt er, wenn der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht, in euren Herzen. Petrus bezeichnet die zukünftige Gemeinschaft mit dem König Jesus, also nicht mit dem Hohenpriester Jesus, nach seinem zweiten Advent, als ein Wohnen auf der neuen Erde, nach Vers 13. Also die vorweg geschenkte Gemeinschaft mit Jesus im Licht der prophetischen Erfüllung bezeichnet Petrus als das Aufgehen des Morgensterns in den Herzen der Gläubigen. Und diese Lichtherrlichkeit in den Herzen der Gläubigen ist noch nicht das Wahrnehmen der Lichtherrlichkeit im verwandelten unsterblichen Leib bei der Wiederkunft. Denn diese Lichtherrlichkeit bei der Wiederkunft kannst du ja und ich auch nur ertragen in einem verwandelten Leib, der nicht mehr sündhaft ist. Es ist gewissermaßen hier die Rede von einer Vorwiederkunftsherrlichkeit. Das ist ein langes Wort. Wenn du es aufschreiben willst, brauchst du bald 10 Minuten Zeit. Vorwiederkunftsherrlichkeit. Das ist die gegenwärtige Wahrheit. Und in diese Vorwiederkunftsherrlichkeit können wir im Glauben bereits gegenwärtig eintreten, wenn wir uns demütig betend bis in das himmlische Allerheiligste hinter dem Vorhang begeben. Dort vollzieht der Hohepriester Jesus das Schlusswerk der Versöhnung, wie es bereits im alttestamentlichen Heiligtumsdienst durch den Dienst des Hohenpriesters am großen Versöhnungstag vorgeschattet worden war. Aber dieses hebräische Fremdwort kennen, glaube ich, die meisten von euch. Genannt wird dieser Tag Yom Kippur. Schon mal gehört? Ja, Yom Kippur, der große Versöhnungstag. Und alles, was damit verbunden ist, setze ich voraus, habt ihr mal gelernt. Und wer es vergessen hat, der muss das wieder nachlesen. Heute Nachmittag, heute Abend nehmt ihr etwas zur Hand. Ich empfehle euch, wo ihr das findet. Und diesen Vorgang verbinden wir mit dem Verständnis von der Prophezeiung Daniels in Kapitel 7 und Kapitel 8, Vers 14. Wenn Daniel weissagt, dass nach diesen 2300 Jahren das Heiligtum wieder geweiht werden soll, gereinigt werden soll, gerechtfertigt werden soll, durch das Kommen des Herrn zu seinem Tempel. Das ist ein Ausdruck, den der Prophet Maleachi gebraucht, in Maleachi 3, Vers 1. Ihr solltet mal wieder dieses 28. Kapitel lesen. Das ist nicht das 28. Ich glaube, das 34. oder 31. Auf jeden Fall, Seite 428 wird das so schön erklärt in dem Buch Der große Kampf. Ich predige sonst so lange, wenn ich das alles jetzt nochmal wieder im Einzelnen erklären will. Ich gebe euch einen kurzen Hinweis und dann mache ich euch neugierig, das müsst ihr erforschen. Diese prophetisch geweissagte Reinigung des Heiligtums bringt Licht in die Herzen der Gläubigen, in denen Jesus den Herzenstempel seiner Fußtapfennachfolger zubereitet für die Verwandlung. Im 1. Petrus Kapitel 4, Vers 17 hat er das schon mal angedeutet. Da schreibt er, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Das ist eine gute Nachricht. Freu dich, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Denn da wird dein Freispruch bestätigt. Auf ewig. Endgültig. Und damit dürfte Petrus von dem gegenbildlichen Versöhnungstag sprechen, wenn er von dem Morgenstern schreibt. Der von seiner Zeit aus gesehen mit seinem prophetischen Blick in der Zukunft liegt, nämlich in unserer Gegenwart. Die Bezeichnung im jüdischen Sprachgebrauch für den Yom Kippur heißt nämlich auch Gerichtstag. Oder sie machten es auch manchmal nur ganz kurz und sagten, der Tag. Die Jünger waren in dieser Denkweise und dieser Sprach- und Sprechweise geübt, waren damit vertraut. Einfach der Tag. Also wenn Petrus schreibt, bis der Tag anbreche, dann meint er damit den Tag des Beginns mit dem Gericht, das im großen Kampf dort in Kapitel 28 als Untersuchungsgericht erklärt wird. Ein Zeitfaktor, der vom prophetischen Wort bestimmt und beleuchtet werden soll und der von manchen eifernden Adventisten so gerne missverstanden wird, indem nämlich damit Angst gemacht wird. Ha, wenn mein Name da aufgerufen wird, bin ich dann auch wirklich rein und würdig genug, um für ewig angenommen zu sein? Kennt manch einer von euch solche Ängste? Das ist kein Evangelium. Das Evangelium ist der Mittler, ist ein ewiger Mittler. Und das Studium des Propheten Daniel führt uns damit in unsere eigene Kirchengeschichte. In diesem Jahr haben wir zwar ein Jubiläum, das geht bis 1863, aber in den 90er Jahren hatten wir ein 150-jähriges Jubiläum, das ging bis 1844. Dann soll das Heiligtum, himmlische Heiligtum, dort, wo die Namen der Fußstapfen-Nachfolger alle verzeichnet sind, gereinigt werden. Und das macht Jesus gegenwärtig. Er glaubt an dich, dass du ihn an ihm weiterhin festhältst. Bilde diese Zeitangabe den Anbruch des Morgensterns. Dann beschreibt es die Zeitspanne der Vorwiederkunftsreinigung, die uns Gläubigen in dieser Endzeit eine Herzensreinigung und Herzenserleuchtung schenkt, die sowohl vorweg ereignende Teilhabe an der noch unsichtbaren Herrlichkeit Christi schenkt, als auch die abschließende Zubereitung für die herrliche Lichtfülle am Tag der Wiederkunft Christi. Möge dieser Tag hoffentlich bald kommen, ist mein Gebet. Amen. Friede sei mit den Brüdern und Schwestern und Liebe, mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade sei mit allen, die lieb haben unseren Herrn Jesus Christus, in Unvergänglichkeit. Amen.